Jetzt sitze ich hier am Abend, nachdem ich vor 4 Stunden mit Michael spontan eine Sendung aufgenommen habe in einem kleinen Café im Düsseldorfer Flughafen und überlege, ob das jetzt eine Fotografie tut gut oder eine Leben tut gut Sendung ist. Eigentlich wäre es ein Solo geworden von Michael. Jetzt haben wir uns spontan getroffen zum Quatschen, haben das Mikrofon mitgenommen. Das ist ein sehr tiefes Thema. Wir starten, glaube ich, und nicht ganz ohne Nervosität, das hört man am Anfang. Zumindest hatte ich bei der Aufnahme das Gefühl, dass da sehr viel Dynamik hinter ist. Und ja, das versteht man aber, glaube ich, sehr schnell, warum das so ist und wird dann auch schnell ruhiger. Ich beginne mal mit dem Intro von Fotografie tut gut, weil es gibt auch weite Teile von Fotografie tut gut. Und schenke uns am Ende aber wegen des Themas das Outro von Leben tut gut. So machen wir das. Ich wünsche dir eine gute Zeit mit dieser Aufnahme und freue mich, wie immer, der Michael freut sich da auch drüber, wenn du uns dazu ein paar Gedanken da lässt. Als Anmerkung bei Instagram, als E-Mail, als persönliche Nachricht, du findest einen Weg. Bis bald. Ganz liebe Grüße.
Wir reichen es halt die ganze Zeit hin und her, dann haben wir ein bisschen. Du hast schon auf Aufnahme gedrückt, ne? Ich sehe es, das ist. Ich habe letztens so einen Zauberer gesehen, da haben wir mit der Tina Turner Band gespielt und der hat da so dieses Thema mit: Du zählst es bis 6 und ich weiß, welche Würfelzahl du oben hast, weil du. Und dann hat er mir erklärt, ja, das gerade die 5 ein bisschen unterbetont, weil du unterbewusst versuchst zu verstecken, dass die 5 ist. Ja, war natürlich richtig. So am nächsten, ich sag die Zahlen und guck dich an. Ah ja, du, bei der 2 hast du ein kleines bisschen linke Augenbraue gehoben. Ich glaube, die 2 war natürlich auch richtig. Dann hat das gleich noch mit rückwärts von 6 auf 1 runterzählen gemacht, hat auch funktioniert. Und beim letzten wusste er komischerweise, welche Zahl es ist, ohne dass derjenige selber wusste, noch dass er irgendwas gesagt hat. Da war dann die alte magische Schule. Aber so ein bisschen war das jetzt auch.
Du bist also quasi, du bist quasi ein Mentalmagier.
Ja, aber nur bei gedrückten Aufnahmegeräten.
Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Airport Edition?
Ja, endlich mal. Wir haben es ja schon ein paar Mal versucht und dann immer aus GEMA oder Wahnsinnsgründen hier abgebrochen. Aber jetzt haben wir Platz, es läuft keine Musik und der Köln-Bonn-Flughafen ist nicht gesperrt, sodass hier der komplette militärische und Cargo-Luftverkehr hier lang laufen muss. Das heißt, es klappt, wir sind am Flughafen.
Das war beim letzten Mal so. Da hat uns ein Planespotter oben auf dem Parkdeck abgefangen, um uns diese News zu erzählen. Wir wissen bis heute nicht, ob der uns kannte oder ob der einfach nur nett war. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht so genau, was ich hier mache. Deswegen gebe ich dem Michael jetzt mal das Mikrofon.
Ich weiß.
Weil was eigentlich ist heute ja, Solo-Aufnahme Michael. Und deswegen gebe ich dem Michael jetzt mal das Mikrofon.
Yes, herzlich willkommen zu meiner Solo-Episode. Nein, Quatsch. Ich weiß aber ehrlich gesagt, Falk packt, Moment. Das nehmen wir natürlich ASMR-mäßig mit, wie die Croissant-Tüte aufgerissen wird. Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht so ganz genau, was wir hier machen, weil wir sind ja sowieso rhythmisch nicht so ganz da, wo wir herkommen, weil du ja im Urlaub warst. Du müsstest gleich auf jeden Fall mal, ich lasse dich aber erstmal ein bisschen dein Croissant kauen, erzählen, wie es im Urlaub war. Aber vor allen Dingen sind wir dadurch aber auch uns aus dem Raster gefallen, weil ja eigentlich dauern auch 60 Minuten zwischendurch gewesen wäre, was wir aber im letzten Monat dann geskippt haben wegen Urlaub und so weiter und Terminen vorher und nachher und so weiter. Und ja, jetzt sind irgendwie ganz viele Folgen durch. Ein Solo von mir, ein Solo von dir und so weiter. Und jetzt sind wir hier.
Ich glaube immer noch, dass das niemanden interessiert, wer wann wo dran ist. Ich glaube, das ist unser Monk. Das ist einfach völlig egal, glaube ich.
So. Genau, aber deswegen wissen wir selber eigentlich auch nicht so ganz genau, wie es dazu kam. Als Vorgeschichte können wir, also was man auf jeden Fall als Vorgeschichte sagen kann, ist, dass du mich vorgestern gefragt hast, ob ich spontan für eine Aufnahme Zeit hatte. Und das hat nicht geklappt.
Also die eigentliche Vorgeschichte ist, dass ich nach deinem Rettungswagen-Einsatz und Krankenhausaufenthalt gefragt habe, ob wir im Podcast drüber reden wollen. Und du gesagt hast, ich glaube, das ist eine gute Idee. Das ist die eigentliche Vorgeschichte.
Ja, okay. Einen Moment, wir müssen aber relativieren. Es wäre eigentlich ein Rettungseinsatz gewesen, ein Rettungswagen-Einsatz gewesen. Ja. Genau, wir machen mal keine Panik hier. Genau, ja, da wollte ich jetzt gar nicht so direkt drauf hinaus. Jetzt sind wir schon da. Also Rettungswagen-Einsatz, der eigentlich keiner war, wofür ich hinterher schon diverse Schimpfe aus allen möglichen Richtungen bekommen habe. Genau, wir sind hier in einem Podcast über Fotografie und aber auch über Tut gut. Und in diesem Tut gut war in einem berühmten Intro für einen Podcast mal ganz viel Rede von Achtsamkeit und Guttun und Entspannung. es ging viel um Selbstfindung und das ist gut, dass einer der beiden Hosts dieses Podcasts dann letzten Dienstag mit Vorhofflimmern auf dem Sofa lag und sich mal Richtung Krankenhaus begeben hat. Und das vermutlich, ich meine, man kann das jetzt grob mutmaßen und vielleicht hat es auch gar nichts damit zu tun gehabt und da können wir jetzt lange hin und her diskutieren und die Schulmedizin fragen und die Psychologen fragen und die nicht so schulische Medizin fragen. Gefühlt liegt die Wahrscheinlichkeit sehr oder liegt die Vermutung sehr nahe, dass es schon auch ein Stressthema ist, was am Ende dafür gesorgt hat, dass mein Herz mal spontan beschlossen hat, den Regungen drumherum nachzugeben und mal so ein bisschen aus der Reihe zu tanzen. Ja, genau. Da könntest du jetzt wahrscheinlich viel mehr zu erzählen, weil du medizinisch noch viel mehr Ahnung hast als ich. Ich habe gestern eine sehr ausführliche, vielen Dank an Dr. Michael Bär, eine sehr ausführliche Erklärung bekommen, wie das Ganze funktioniert und was da aus der Reihe tanzt und was nicht und was Lungenvenen mit Vorhöfen anstellen können und so ganz komische Sachen. Aber ja.
Ich erzähle dir jetzt nichts von irgendwelchen AV-Knoten und Sinusknoten und histischen Bündeln und so, das lass mal weg jetzt, aber
das musste ich dir gestern anhören.
Das habe ich ja gestern schon alles erzählt.
Ja, genau. Lass ich jetzt auch weg, ich verschone euch. Ich hatte kurz überlegt, ob ich den lieben Felix, falls er zuhört, ganz liebe Grüße, seines Zeichens Kardiologe mit in die Sendung nehme, aber das habe ich mir dann geschenkt, weil wir wollen jetzt keine Medizinsendung draus machen, aber was bei Fotografie tut gut und, das könnt ihr euch aussuchen, Leben tut gut ja eigentlich auch ein Thema ist, vom ersten Tag an und davor auch schon bei den Fotologen, ist ja einfach das Thema Stress. So. Und das Thema Stressvermeidung oder Regeneration nach Stress oder Umgang mit Stress und so weiter und so fort. Und das ist ja immer schon für mich persönlich ein sehr, sehr hohes Thema. Und weil du so eine unglaublich gute Fassade hast, war mir nicht sofort klar, wie sehr das bei dir ein Stress ist, ein Thema ist. Nach 3 Wochen schon. Also nach 3 Wochen, die wir uns intensiver ausgetauscht haben schon. Und ich weiß auch gar nicht so richtig, wo wir hinwollen. Also was wir machen ist, wir melden uns bei euch, ohne dass wir einen Dialog mit euch erwarten können, weil ihr seid nicht dabei in diesem Moment, aber eigentlich wollen wir uns bei euch melden und schon irgendwie drüber reden, aber wir haben kein Skript, kein nix, wir haben nur einen Kaffee und eine Stunde Zeit und den Flughafen als inspirierendes Drumherum. Ich für meinen Teil habe das Thema seit 2009 glaube ich ungefähr auf dem Radar, weil ich da mit der Hodenkrebsdiagnose gedacht habe, okay, du gehst doch kannst doch kaputt gehen. Also das war mir vorher nicht so richtig klar. Ich habe vorher zwar im Rettungsdienst wilde Sachen erlebt, ganz wilde Sachen gesehen und mich auch in ziemlich skurrile Situationen gebracht. Ich habe Riesenanschlüsse bekommen, in brennende Häuser reingelaufen, weil die Feuerwehr noch nicht da war und so weiter und so fort. Habe in Waffen geguckt. Also ich habe wirklich wilde Sachen erlebt, aber bin irgendwie trotzdem sehr sicher gewesen, dass ich gehe nicht kaputt. So. Und dann lag ich da unter Messer und danach wochenlang in der Bestrahlung und wusste für 4 Tage auch nicht, ob ich das Ding überlebe, weil ich einfach kein Patrouille-Ergebnis bekommen habe und nicht genau wusste, was ist jetzt mit den Nierenmetastasen. Ihr kennt die Geschichte alle zu Genüge, der Michael auch. Aber die hat dazu geführt, dass wir heute zusammen glücklicherweise, aber dass wir immer noch hier sitzen, diesen Podcast aufnehmen oder ihr ihn hört. Eigentlich ist das das Kernthema und die Fotografie hilft mir irgendwie, dieses ganze Leben mehr zu genießen. Und das kam alles über so einen Krankheitskick. Und was mir dazu gerade spontan einfällt, ist so ein Ding vorweg. Bei Michael sehe ich schon lange dieses, oh Gott, was mache ich? Wie kann ich da, man kann ja auch nicht so übergriffig völlig immer auf den Sack gehen. Ich habe es immer mal gesagt, glaube ich, ne? Aber ja. Ich hoffe nicht zu nervig, aber das war so ein Ding, wo ich mir dachte, oben Himmels Willen irgendwie, und man muss ja nicht das komplette Leben ändern, aber wir haben einfach alle, du auch, wenn du zuhörst, ich auch, wir haben alle ein Problem, unsere Grenzen anzuerkennen. Sie zu erkennen, verlernen wir, glaube ich, im Laufe des Lebens. Und wenn wir sie wieder erkennen, ist es schwierig mit der Anerkennung. Und ich habe mit Michael natürlich jetzt schon spannende Gespräche vorab gehabt, aber ein Ding möchte ich mal mitnehmen, um in das Gespräch reinzugehen. 2009 mit der Krebsdiagnose und auch so danach, weil nach dem Krebs baute sich ja so ein bisschen die Frage auf, ist das hier genug, was muss ich hier eigentlich, also nicht dieses Pathologische, sondern das Oberflächliche, was ich lebe, ist das genug oder damals gelebt habe und so. Und dann rutschte ich ja vom Krebs direkt in Richtung, nicht direkt Richtung Burnout, aber in Richtung, mir fällt das eigentlich das Wort nicht mehr ein. Wie heißt denn meine Diagnose? Nicht Depression, sondern, ich habe es schon so lange nicht mehr gesagt, das ist ja krass, das Wort ist, ich habe gerade einen spontanen Schlaganfall. Es ist weg, es ist auch egal. Man hat mir damals eine Diagnose gestellt, die liegt vor der Depression. Ist so eine Stimmungsstörung, die quasi immer so eine leicht gedrückte Stimmung angibt. Also wenn du denkst, du bist total glücklich, bist du eigentlich da, wo andere Leute traurig sind und so. Und da ging ja dann diese Reise los mit der Persönlichkeitsentwicklung und so. Ich habe mich aber immer ein bisschen gefühlt wie ein Außerirdischer, weil alle Gleichaltrigen mich angeguckt haben wie ein Auto und irgendwie dachten, ja, nee, ist da. Also Frauen waren empfänglicher als Männer, das mir schon aufgefallen. Mit denen kam ich schon in tiefere Gespräche. Die Männer haben mich einfach für irre gehalten. Stimmt nicht ganz, nicht irre, aber ich habe zumindest gemerkt, so nett sie waren, so richtig verstanden haben sie nicht, was ich wollte. Auch wenn ich so zu ihnen dann gesagt habe, du, aber da musst du jetzt mal aufpassen, aus meiner Erfahrung heraus. Und du hast es ganz schön dieser Tage genannt. Du hast irgendwie gesagt, das fühlt sich ein bisschen an wie ein Roman. Wir haben das Romanmodus genannt nachher, weil wir immer erklärt bekommen von Lehrern, von Ärzten, von Freunden, von der Welt, wo wir überall aufpassen müssen und wo wir alles vorsichtig sein müssen und was es alles für Gründe gibt im Leben, aus welchen Gründen nochmal vorsichtig zu sein. Und das weiß man und versteht man. Vor dem ersten Bugschuss nimmt man es aber nicht ernst irgendwie. Und jetzt, und das tut mir total leid, das könnte man glauben, das wäre ein Feiern meinerseits, gar nicht. Jetzt fallen mir die Freunde um. Das ist richtig krass gerade, weil du bist ja nicht der Erste, so, ne, der jetzt mit einer dicken Nummer um die Ecke kommt so. Und auf der anderen Seite denke ich mir, krass, da war ich einfach nur ein bisschen früher dran. Ja gut, jetzt bist du noch 10 Jahre auseinander, ne? Aber da war ich einfach früher dran irgendwie. Ne? Ja, also eigentlich wolltest du das schon thematisieren, Stress und so. Und ich würde dir eigentlich gerne das Mikrofon geben und das ein bisschen laufen lassen. Also du kannst mir das hinhalten, wenn du was wissen, Antwort, Dialog möchtest. Aber eigentlich würde ich versuchen, eine halbe Solo-Sonne draus zu machen. Ich gehe jederzeit mit rein, aber guck mal, wie viel ich schon wieder gelabert habe. Also eigentlich ist es ja deine Sendung, ne? So.
Ja. Ich labere einfach mal. Also was du da gerade, ich bringe mal den Romanmodus erstmal mit, weil ich glaube, dass der noch ein bisschen erklärungsbedürftig ist im ersten Moment. Ich hatte immer das Gefühl, wann immer man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass das Leben nicht immer selbstverständlich entweder im Automatikmodus läuft, also dass das beschädigbar ist oder eben auch endlich. Und wann immer man sich irgendwie damit mal versucht, gedanklich auch aktiv auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das geht jedem so, dass man schon mal irgendwie den Gedanken hatte, ah ja krass, wenn du jetzt erfahren würdest, heute ist dein letzter Tag, A, was würdest du noch machen und B, wärst du rückblickend mit dem zufrieden, was du so gehabt und gemacht hast. Aber in dem Moment, wo man sich das fragt, zumindest geht mir das so, habe ich immer das Gefühl, ich beantworte die Frage nicht für mich, sondern für einen fiktionellen Michael, der neben mir sitzt, so ein bisschen. Das meine ich mit Romanmodus. Man rechnet das immer so ein bisschen durch, so als wäre das so ein, ja, was wäre wenn? Was wäre, wenn du jetzt durch den Wald spazierst und der graue, große Wolf kommt und, ne, es hat so ein bisschen was so von so einer Fiktion. Und je näher so ein Einschlag mal kommt, desto eher schafft man es mal so kurz durch die Buchseite hindurch auf den echten Michael in dem Fall zu gucken. Das fand ich eine total spannende Erkenntnis. Ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich dieses Gefühl hatte. Ich hatte ja schon mit 22 zwei Bandscheibenvorfälle, die mir durchaus Ärger gemacht haben. Zum Glück nicht operabel oder zu operieren waren, sondern konservativ zu beheben waren. Aber wo du auch irgendwie merkst, okay, wenn ich 10 Meter geradeaus laufe, muss ich mich erstmal hinhocken, um Druck aus dem Rücken zu nehmen, weil die Schmerzen im Bein einfach so überhand nehmen. Wobei, das war später, das war jetzt nicht mit 22, das war eine der dritt, viert, fünft Runden von der ganzen Nummer. Aber auf jeden Fall, das ist so 7 Jahre her jetzt, also so mit 30 war das. Auf jeden Fall hat man da gemerkt, okay, an deinem Leben können Dinge so kaputt gehen, dass sie dich hart beeinträchtigen. Ja, also wo du wirklich permanent Schmerzen hast, du ununterbrochen Schmerzmittel einschmeißt und merkst, okay, das, was du sonst immer gemacht hast, kannst du jetzt gar nicht mehr machen. Da fängt man das schon mal zuerst an zu realisieren. Jetzt war das dieses Jahr ja schon zweimal so. Vor 5, 6 Wochen habe ich aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht nachvollziehen konnte, auch vielleicht auch ein Stressthema, eine Akutphase zumindest, oder es ist da sogar aktiv aufgetreten, eines Halswirbelsäulen-Bandscheibenvorfalls gehabt. Also mein linker Zeigefinger ist auf einmal taub geworden und der ist auch eine Weile lang nicht aufgewacht. Jetzt ist er wieder voll da. Aber auch da denkst du ja, okay, geil, du hast irgendwie Musik studiert, bist Berufsmusiker, dein Lebensunterhalt und dein komplettes Konzept basiert schon darauf, dass deine Hände funktionieren. Zu einem guten Anteil. Jetzt war das nicht so, als dass das als dass sie es nicht mehr getan hätten. Aber zu merken, okay, du hast kein Gefühl mehr in der Zeigefingerspitze. Und das fühlt sich schon beim Spielen komisch an. Also Bassspielen, das hat funktioniert, aber es war so, dass man gemerkt hat, okay, der linke Zeigefinger wird total schnell müde, weil du viel fester drückst, weil du keine Rückmeldung mehr bekommst und so weiter. Da fängt das schon so ein bisschen an, dass man so eine Frage stellt, okay, das Konzept steht hier gerade schon zur Diskussion. Es ist jetzt nicht so, als würde man da sitzen und sagen, ja, vollkommen klar, die nächsten 20 Jahre machst du weiter Musik, sondern man fragt sich kurz, was passiert denn, wenn der jetzt auch noch irgendwie motorisch eingeschränkt wird, was ja jetzt nicht so weit hergeholt ist, wenn schon was so auf den Nerv drückt, dass man Gefühlsverlust hat in einem Körperteil. Ne? Ja, und dann vor jetzt 10 Tagen, ja, letzte Woche Dienstag, heute ist Freitag, ja, die Nummer mit dem Vorhofflimmern, wo du dann auch irgendwie im Krankenhaus landest und die Ärztin medikamentös versucht dagegen vorzugehen und sagt so, naja, da tut es nicht. Dann müssen wir morgen früh mal mit einem Stromschock ran, um das Ganze mal wieder gerade zu rücken. Und dann beim Aufklärungsgespräch auch klar wird, okay, wenn sich bis dahin irgendwie Grinse gebildet haben und wir die bei dem Stromschock, obwohl wir sie im Ultraschall vorher im Herzen nicht sehen konnten, ins Gehirn schießen, dann hast du vielleicht einen Schlaganfall. Das sind natürlich Szenarien, wo man direkt mal überlegt, okay, da sind jetzt schon auch Optionen im Raum, die wahrscheinlich jetzt, ich bin noch relativ jung und habe sonst keine Risikofaktoren, ist jetzt bei mir vielleicht nicht super wahrscheinlich, aber wenn es passiert, ist doof. Da können Sachen zwischen schwere Behinderungen bis Tod und so weiter, das kann alles passieren. Und da stellt man halt Sachen in Frage. Und mein Mikrofon
war der jüngste Schlaganfall, den ich gesehen habe, oder der jüngste Patient mit dem Schlaganfall, den ich gesehen habe, war 4 Jahre alt. Ne?
Also ja, natürlich. Also ich meine, es verschiebt halt Wahrscheinlichkeiten, aber es schließt nichts aus. Ne? Genau. Ja, und da fängt man an, schon sich Fragen nochmal anders zu stellen, wenn du nicht weißt, ob, also zu der Zeit, als sie mit mir das Aufklärungsgespräch geführt hat, war ja absehbar, dass diese Therapie, diese Kardioversion am nächsten Morgen stattfinden wird. Zum Glück hat sich mein Herz dann irgendwann 4-5 Uhr nachts irgendwann selber besonnen und hat überlegt, mal den Sinusknoten wieder anzuschmeißen, aber man wusste es halt nicht. Ne? Und dann denkt man schon drüber nach, okay, klar, das kann jetzt so nicht weiterlaufen, das muss gemacht werden, aber es gibt Optionen für Ausgänge daraus, die langfristige Veränderungen im Leben hervorrufen werden. Und ja, da endet dieser Romanmodus mal kurz und man denkt nach, okay, was hat das denn für Folgen? Ja, man ist irgendwie verheiratet, man hat Kinder, für die man eigentlich was anderes geplant hat als ein Vater, der entweder tot oder in irgendeiner Form leicht beschwerbehindert ist. Ne? Genau. Ja, und das ändert so ein bisschen so einen Blick schon nochmal auf dieses ganze Thema. Und dann ist es nicht mehr so, dass man irgendwie die nächste Seite aufschlägt von seinem Roman, sondern man guckt sich dann doch mal relativ unvermittelt im Spiegel an in solchen Momenten. Das fand ich, war ein spannender Moment. Und ändert so ein bisschen was, wie man so über seinen Wochenplan zum Beispiel nachdenkt oder über bestimmte Dinge und Prioritäten verschiebt, ne? Wo man denkt, okay, ich könnte das jetzt noch machen, um irgendwem das Leben leichter zu machen und der zu sein, der geholfen hat. Stichwort, wo habe ich das gehört? Bei Philipp Steuer und Nadine Steuer im Podcast, wie heißt es? Nettgeflüster. Viele Grüße, solltet ihr das jemals zufällig hören. Das Thema People-Pleasing. Habe ich noch nie vorgehört, den Begriff, aber das passt total gut, ne? Dass man irgendwie denkt, so, man müsste anderen den Gefallen tun, aber der Gefallen, den du denen tust, bringt wahrscheinlich, wenn es im Umfeld passiert, auch die nicht weiter, wenn du dafür am nächsten Tag irgendwie umfällst. So, ne? Insofern, ja. Nee, sag mal, du zuckst
so. So, ja, ich habe gesagt, ich will nicht viel sagen, aber ein bisschen Dialog brauche ich dann doch. People-Pleasing passt halt so super, ne? Weil der Teufelskreislauf da drin ist ja so ein bisschen, du stehst dafür, ein so netter Kerl zu sein. Und das Missverständnis ist, jetzt muss ich schon schauen, unterbewusst wahrscheinlich mehr als bewusst, dass ich nicht allen vom Kopf stoße und wenn es allen irgendwie gut geht, dann geht es mir auch gut und so. Und am Ende ist da immer noch so eine Urangst, die uns von hinten durchs Auge triggert, die ja sagt, wir wollen nicht alleine sein, keine Leute enttäuschen und sonst sind wir alleine. Das ist ja so ein Neandertal noch übrig so. Ne? Und da ist dann das Problem groß, wenn wir alleine da stehen. Und ich glaube, dass dieses Ding zu durchbrechen halt total schwierig ist. Ich hatte dieses Gespräch jetzt gerade erst auf der Arbeit, weil aus dem, wir sind ein total netter Mensch, geht das? Ich versuche mal drüber zu quatschen, mal gucken, ob es geht. Aus diesem Modus heraus zu versuchen, also aus dem Modus heraus, netter Kerl, nette Frau, netter Mensch zu sein, irgendwie zu versuchen zu lernen, Nein zu sagen, sich abzugrenzen, überhaupt erstmal zu überlegen, was ist denn mein Konzept, wie viel muss es denn sein, innerhalb von welcher Zeit muss denn so viel reinpassen und so. Dazu gehört halt Nein sagen. Und ich erlebe immer wieder Menschen, die große Angst davor haben, anzufangen damit, weil dann könnten sie abgelehnt werden. Ich habe das auf der Arbeit auch, weil ich da relativ klar dann auch die Grenze so setze und dann kommt immer mal jemand und fragt halt so, ne? Ganz frisches Thema gerade. Und meine Erfahrung ist aber, und das liest sich auch so, also ich habe es vorher auch so gelesen und dann gehofft, und es ist so, seit, was habe ich gesagt, 9, 10, 11, 12 bin ich mit dem Thema zugange, habe das auch für mich gelernt und geübt, und wenn du konsequent deinen Weg gehst und klar und charmant damit bist, hast du viel mehr Leute, die auch bei dir stehen, weil dich nett finden, ist das eine, das ist total einfach. Die Frage ist, wer bei dir steht, wenn es mal knallt und wirklich mit dir verbunden ist. Und das sind meistens die, die von dir auch mal ein Nein bekommen haben, die wissen, woran sie sind. Die wissen, dass sie von dir hören, ich bin heute zu müde dafür. Ich mag dich total, das ist gar nichts Persönliches, aber ich bin zu müde, um mich mit dir in den Flughafen zu setzen, mit dir einen Podcast aufzunehmen oder so. Das sind die, die am Ende zu schätzen wissen, dass du ehrlich zu ihnen bist. Oder wir, wenn wir das halt so tun. Und worüber ich die ganze Zeit so nachdenke, wäre, seitdem das jetzt bei dir passiert ist, wie habe ich das gemacht? Kriege ich die Antwort nicht, weil zu viele Jahre schon so ein Prozess ist. Deswegen stelle ich mir die Frage quasi neu. Was baut man um, ohne direkt in einen Kaputtmachmodus zu kommen? Und wie findet man heraus, was in das Lebensmittel rein muss und was nicht? Weil wenn man sich vergleicht, insbesondere auf der Zeitschiene, finde ich, das finde ich am beeindruckendsten, wenn ich an meine Jugend denke oder an meine Kindheit denke. Die Menschen hatten diesen Stress nicht. Die hatten anderen Stress, aber das, was wir machen, auf der Jobebene, auf der selbstständigen Ebene, auf der Privatebene, auch mit der Familie und auch, keine Ahnung, bei Instagram, also quasi im Fotoclub. Das ist in dem Ausmaß früher nicht gewesen. Und man kann nicht immer von früher und heute und so, aber man kann sich durchaus von anderen Zeiten inspirieren lassen, so ein bisschen. Und ich treffe immer wieder diese Diamantenmenschen, die sich mir gegenübersetzen, eine Ruhe ausstrahlen, wo ich denke, um Gottes Willen, wer bist du? Und dann feststelle, das ist so ein Mensch, der hat festgestellt, was in sein Leben rein muss und was nicht. Und den Moment zu finden, und dann kriegst du das Mikrofon wieder, das weiter ernst zu nehmen, und nicht in zwei Wochen zu denken, ist nichts passiert, ist, glaube ich, wichtig und gut. Und dann halt auch sich zu trauen, zu überlegen, okay, was machen wir jetzt mit diesem Konzept? Weil genauso weiter geht halt nicht, genauso weiter hieß es der gleiche Stress. Das muss man irgendwo überlegen, entweder vielleicht sogar einen Zopf abzuschneiden. Ganz oft haben wir Zöpfe, die finden wir eigentlich scheiße, aber trauen uns das nicht. Das kann auch der Podcast sein. Also wenn ich dich dafür als Freund behalte, kannst du auch einen Podcast aufhören. Ne? Aber wäre ich traurig aus persönlicher Sicht, aber ich finde es super wichtig da dann, deswegen erwähne ich den Podcast, sehr gnadenlos in Anführungsstrichen zu sein und gleichzeitig liebevoll. Weil es gibt immer wieder Dinge, die stressen uns und wir trauen uns das so wenig, dass wir selber gar nicht merken. Und erst wenn wir wirklich so versuchen, uns mal zu befreien, merken wir, boah, weißt du, mein Schwimmverein, dem ich seit 10 Jahren bin und inzwischen Vorsitzender bin, und bist du nicht, deswegen habe ich jetzt irgendein Beispiel genommen, das muss ich mal wegschmeißen jetzt. Das geht einfach nicht mehr. Das ist die Spannung. Wo geht man jetzt den Weg los? Weil der Weg, den zu gehen, ist voll geil, aber wo macht man die ersten Schritte hin? Hast du da schon Ideen oder Gedanken überhaupt zu diesem Gesamten?
Ja, schon. Ja, was denn? Was sagt dir der Blick? Nee, das ist jetzt, das ist, da muss ich jetzt selber erstmal den Weg aus meinem Gedankenchaos, was gerade, das hat ganz viele Sachen irgendwie ausgelöst, aber ja, nee, das ist jetzt auf ganz vielen Ebenen interessant. Natürlich, es ist ja auch immer eine Frage. Also das ist sowieso, das ist eine Sache, die man jetzt gar nicht beantworten oder ich jetzt gerade noch gar nicht beantworten kann, weil das natürlich auch ein Prozess ist und so. Und natürlich, genau, ne, also die ersten Tage nach diesem Vorfall, sag ich jetzt mal, gehen ja jetzt eh erstmal irgendwie so zu so einer, in so ein Selbstdiagnoseprogramm irgendwie über. Ne? Das war jetzt, habe ich dir auch schon erzählt, das ist ja dann so ein schmaler Grat zwischen, okay, nimm deinen Körper ernst und achte auf die Warnsignale, und andererseits werd nicht panisch, wenn dein Magen knurrt und du denkst, dein Herzinfarkt geht los, so nach dem Motto. Ne? Das ist ja jetzt so ein schmaler Grat, so auszutarieren. Da hat jetzt auf jeden Fall auch der Kardiologentermin nochmal geholfen, das so ein bisschen einzusortieren und so ein bisschen zu verstehen, in welcher Schwerwiegendheit solche Dinge ablaufen und was für Phänomene dafür sprechen, dass es gerade wirklich blöd ist und was für Dinge dafür sprechen, dass man das ernst nehmen sollte, aber nicht hysterisch werden sollte. So, das ist jetzt so, das war jetzt so da, die erste Woche irgendwie Arbeit, da so ein bisschen Klarheit zu finden. Ich habe sowieso erstmal ja ganz viele Stoppschilder eingebaut seit letztem Dienstag, um erstmal ganz klar zu sagen, okay, jetzt erstmal Vollbremsung und mal ganz langsam wieder von unten anfahren, das Thema, und nicht so langsam ausbremsen, dass man gar nicht merkt, dass man bremst, so nach dem Motto. Ne? Das hat auf jeden Fall schon geholfen, zu sagen, ich mache jetzt erstmal möglichst nah an nix und erstmal ganz piano und gucken, was passiert, wenn man so ganz langsam mal hier und da mal wieder was macht. Es hat total geholfen zu wissen, dass man sich jetzt nicht auf der klassisch kardiologischen Schiene ultra krass schonen muss. Im Sinne von, mach keinen Sport, geh nicht spazieren, bleib am besten den ganzen Tag im Bett. Wie man das jetzt machen würde, wenn man wüsste, okay, ist eine Herzmuskelentzündung, die jetzt hier Ursprung ist. Ne? So, das ist ja nicht so. Ja, und jetzt, was mir total geholfen hat, ist schon mal hinterfragen, wenn jemand sagt, hey, ich bräuchte mal jemanden, der mir gerade das und das und das macht. Hast du gerade Zeit? Zu sagen, nee, habe ich gerade nicht. Ne, dass man da an dem Punkt schon mal sagt, so, okay, dieses mal eben dazwischen, obwohl es gerade gar nicht passt, noch was reinknallen, dass man das auf jeden Fall schon mal rausnimmt, weil das ganz oft ja eigentlich den Rattenschwanz dann hinten raus erst triggert, dass alles andere aufrutscht für das, was man mal eben zwischendurch macht. Und dann sind die nächsten 2-3 Tage irgendwie unter Stress, weil man dachte, ja komm, das mache ich mal noch eben zwischendurch. Das sind so Sachen. Ja, am Ende wird's. Das ist jetzt gerade erst losgelaufen. Da kann ich noch gar nicht so richtig sagen, okay, habe ich schon so ganz klare Antworten drauf. Über vieles habe ich jetzt natürlich auch mit Melanie schon gesprochen, was so private Termine anbelangt. So, wo kann man irgendwie sehen, dass man da so ein bisschen Dampf rausnimmt? Wo wäre es vielleicht schlauer, mal Nein zu sagen und mal zu sagen, nee, an dem Tag machen wir das mal nicht? Ja, das ist jetzt noch so ein bisschen eine Findungsphase. Da habe ich noch gar nicht so ganz viel Ordnung zu im Kopf, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil eben dieser, erstmal dieses, okay, wo bin ich gerade dran, gesundheitlich, so an welchem Punkt muss ich jetzt aufpassen, was ist nicht schlimm, was ist schlimm, wo muss ich so ein bisschen Vorsicht walten lassen. Das war jetzt irgendwie so erste Aufräumphase und der organisatorische Teil, der fängt jetzt gerade erst so ein bisschen an, ne? Weißt du, ja.
Ich habe nicht erwartet, dass du jetzt die Lösung hast. Und wir sind ja auch nicht der Medizin- und Stress-Podcast, der jetzt hier die Lösung bringt, sondern ein Podcast mit einer sehr freundschaftlichen Hörerschaft, wo man ganz gut sich auch selbst mal was vornehmen kann, wenn man es einfach erzählt. Also wir kriegen Mails und Nachrichten von euch, die teilweise sehr, sehr offen und frei und teilweise auch intim sind. Und ich fand es jetzt irgendwie cool. Also mir hat es immer gut getan. Und als Michael sagte, lass das mal einen Podcast machen, habe ich jetzt nicht gefragt, willst du es wirklich machen? Weil ich ja schon erlebt habe, wie gut es ist, einfach wenn es einem entweder nicht gut geht oder ging oder man eine andere Idee mal haben muss, dass es gut ist, darüber zu sprechen. Deswegen, jetzt schreibt ihr noch ruhig an oder was. Es ist wirklich schön, also finde ich, da die Leute mit ins Boot zu nehmen. Aber ich habe nicht erwartet, dass du jetzt eine Idee hast und eine konkrete Idee. Also vielleicht sind da ja schon so erste Impulse da und vielleicht ist man diesen Weg mal losgelaufen. Oder man hat gar nicht drüber nachgedacht. Also das hätte ja auch sein können, dass du jetzt sagst, nee, was soll ich jetzt verändern? Das ist ja das Ding. Ne? Irgendwas muss ja, ich meine, klar, dieses Notfallding, also dieses kannst du mal eben, das ist ja schon viel wert. Ich glaube nicht, dass das reicht, by the way. Nee. Aber wir planen unsere Tage ja häufig 100%. Und in meinem Klinikjob bis vor, was habe ich denn aufgehört? Zu den Fotologen. Die Fotologen liefen ein halbes Jahr oder so. However, 17 oder 16 oder so, habe ich als Teamleitung das Team des ja qualifizierten Patiententransportdienstes in der Diakonie im Krankenhaus, in so einem großen Krankenhaus quasi geleitet. Und da war immer an mir und meinem Team zerrten immer verschiedene Instanzen. Die Pflege auf der einen Seite, die Chefärzte auf der anderen Seite, die ihre Operationen auch lohnenswert durchziehen wollten mit einer gewissen Effizienz. Ich bzw. mein ganzes Team, wir waren dafür zuständig, dass die Leute vom OP pünktlich wieder zurück auf die Station kommen, von der Intensivstation zum Röntgen, alle solche Sachen, die qualifiziertes Personal halt machen muss. Und trotz aller Krankheit war Geschwindigkeit gefragt. Und da gab es immer wieder so die Diskussion, die ich immer wieder geführt habe. Also ich habe meinen alten Job mitgebracht, nämlich den Rettungsdienst, und habe gesagt, du kannst logistisch nicht einen Dienst anbieten, der Notfälle bedienen soll, dann aber auf 100% geplant wird. Das geht nicht. Also logistisch, wenn du die Leute, also wir waren jetzt, lass mich mal überlegen, irgendwie 12, 14 Leute plus Zivis, wenn du diese Anzahl an Menschen am Rennen haben möchtest und gleichzeitig Notfälle bedienen darfst, darfst du niemals mehr als 70%, eher 65% planen. Und der Rest passiert dann. So, das ändert sich mit den Strukturen und wo du gerade bist, bei uns im Krankenhaus waren es 65-70%. Wir wurden immer wieder hochgepusht auf 90% und dann haben wir uns gewundert, warum das mit den Notfällen so schwierig wurde und dann wurde es richtig anstrengend. So, und das ist ja genau das Gleiche, was du gerade berichtest, nämlich wir planen unseren Tag voll, Kalender, guck mal, da ist noch eine Stunde, hier ist noch eine Stunde, da ist noch mal eine Stunde und dann hat der Freund eine Herzrhythmusstörung, hat der andere Freund sonst was, hat der Vater, weiß ich, also das Leben hat ja einfach jeden Tag auch neue Abenteuer für uns, ne? Und da geht's ja schon mal los, dass wir versuchen, so eine 60, 70, wie auch immer, das können wir mit uns ausmachen, das können wir auch austesten, aber eine deutlich geringere Prozentzahl, als wir das eigentlich glauben, im Kalender zu verplanen und dann aber nicht anfangen, das, was wir freigemacht haben, komplett zuzuwerfen. Das ist ja das Gefahr, das ist ja die Gefahr, dass du dann wieder alles annimmst. Ne, dieses E-Mail-Ding. Also das ist ein schöner Vergleich, finde ich, wenn wir es mal vor Augen führen, was mit den E-Mails los ist. Also wir haben ja früher, wie war das im Berufsalltag? Ich hatte die Zahlen mir mal rausgesucht. Ich glaube, wir haben früher im Berufsalltag irgendwie 4 oder 5 Briefe bekommen. Im Büro waren 4 bis 5, andere gar keinen, im Durchschnitt 2, 3 Briefe am Tag. So. Haben wir gelesen, haben wir beantwortet oder diktiert oder so, haben die irgendwem gegeben, irgendwer hat den zur Poststelle gebracht oder wir selber, dann waren die 2, 3 Tage unterwegs, dann hat der andere die gelesen und so weiter. Da kam irgendwann nach einer Woche, also wenn wir schnell waren, kam nach einer Woche eine Antwort. Heute kriegt jeder Mitarbeiter, ich meine, es waren schon an die 50 vor ein paar Jahren, korrigiert mich, aber ich finde, selbst wenn es 10 wären, ist es viel, also es ist fast egal. Heute kriegen wir, sagen wir mal, 20, 30 Mails am Tag, die aber dann auch sofort beantwortet werden. Ich nehme nicht die Spam-Mails und so und ich nehme jetzt nicht die Newsletter, aber so. Und wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, so, ich habe jetzt 3 Mails bekommen, ich habe jetzt mal eine Woche frei. Wir haben einfach immer wieder aufgesättigt. Alles, was wir an Zeit gewinnen, was war das denn? Alles, was wir an Zeit gewinnen, füllen wir wieder auf. In jedem Punkt. In der Familie, mit den Eltern, im Job, bei dir in der Selbstständigkeit, in allem gewinnen wir irgendwo Zeit und sagen dann nicht, haha, Füße hoch, wir müssen mal regenerieren. Früher haben wir auch 8 Stunden im Wald gestanden, bis ein Wildschwein vorbeikam, dann hatten wir für eine Woche zu essen. So, die 8 Stunden hat keiner gefragt, hast du da vielleicht effizient nochmal was gehäkelt, damit wir alle warm genug sind, sondern das war einfach so. Ja, aus heutiger Sicht hättest du einen Rucksack voll mit Arbeit haben müssen, während du auf das Wildschwein wartest, hättest was zum Häkeln dabei haben müssen, hättest irgendwie vielleicht auch noch Unterlagen müssen, Steuererklärung und so. Und wenn das Wildschwein kommt, nimmst du die Wumme hoch und dann holst du dir das Essen für die nächste Woche. Dafür sind wir nicht geschaffen, immer jeden Zentimeter vollzustopfen. Wir sind auch für Stille geschaffen. Du hast neulich einen Satz zu mir gesagt, der hat mir eine richtig krasse Gänsehaut gemacht. Ich konnte nur nicht reagieren, weil ich in irgendeinem Chaos auf der Arbeit steckte. Du hast dieser Tage gesagt, in der Nachricht, hast du es geschrieben, hast du es gesagt, mein Problem ist, wenn du mir was schreibst, höre ich deine Stimme. Das ist ein bisschen freaky, deswegen kann ich das immer nicht so sagen. Aber du hast dieser Tage gesagt, ich habe auch so eine Sehnsucht nach Stille oder Ruhe oder so, und würde aus diesem Großstadtlärm mal wieder rauskommen wollen. So, und Großstadtlärm ist das eine, aber generell Lärm uns herum. Ich könnte mir vorstellen, dass das diese Zeit, in der du jetzt mal ein bisschen gebremst hast, dass das seit Jahren die erste Zeit ist, wo du mal wieder ein bisschen gebremst hast. Weiß ich nicht.
Seit Jahren nicht, aber ja, auf jeden Fall hat das geholfen, jetzt an diesem Punkt mal zu bremsen, wo man es sonst wahrscheinlich sonst nicht getan hätte. Ja.
Genau, dieses Ding mit der Stille, ich habe da mit Thomas mal, die finde ich im Leben nicht wieder, die Sendung, haben eine total schöne Sendung zugemacht, fand ich, weil wir da sehr auf einen Punkt kamen, dass dieses stille Ding, es gibt ganz viele Punkte in unserem alten Leben, für das wir gebaut worden sind, wir sind nicht so schnell in der Weiterentwicklung, in der Evolution, wir sind in diesen Punkten, sind wir noch in dem Vorgestern, wir sind noch bei 25 bis 30 Kontakten und nicht bei 30.000 Followern, wir sind noch bei, wir müssen was jagen oder sammeln oder so und sind dafür Tage oder Stunden lang unterwegs und dafür führen wir ein ziemlich verrücktes Leben und wir tun jetzt gerade so, als wenn du hier das Stressproblem hast, wenn haben wir es ja beide, also wir haben ja auch so oft schon davon gesprochen, dass wir uns gegenseitig ein bisschen coachen wollen, um mal wieder zu bremsen, weil der Typ, der hier mit so einem Podcast-Projekt angefangen hat, mit dem Tut gut, hat regelmäßig den Kalender zu vollgepackt, schon wieder. Ne? Das ist, ich glaube, in Nuancen jedes Jahr besser geworden, aber die Nuancen sind zu klein. Dann sind wir fertig, wenn ich 90 bin, das geht so nicht. Ne? Und deswegen auch der Verlauf, die letzte Sendung habt ihr vielleicht gehört, müsst ihr nicht, aber vielleicht. Die letzten Fotos habt ihr vielleicht gesehen. Also seitdem wir in Den Haag waren, habe ich so einen freien Fall im positivsten Sinne, was so den Weg zur Entspannung, zur emotionaleren Fotografie, aber auch zum Sinn für den Moment irgendwie angeht. Ich bin da momentan richtig gut, klingt überheblich, zu mir richtig gut, doch, das passt. Und da glaube ich, dürfen wir beide gerne dabei bleiben bei diesem Thema und versuchen, ja, die Füße wieder auf den Boden zu kriegen irgendwie.
Ja, laufen wir noch? Wir laufen noch. Ja, da waren schon wieder so viele Sachen, zu denen man jetzt was sagen könnte. Womit fange ich denn an? Verdammt nochmal. Ich fange an mit, was wollte ich denn gerade sagen? Ja, manchmal ist es ja auch so, also was mir gerade eben noch eingefallen ist, ist, dass ich schon vor einigen Wochen auch so das Gefühl hatte, Kalender ist zu voll. Und dann quasi den Stecker langfristig gezogen habe mit einem Job, von dem ich, den ich nebenbei dieses Jahr angefangen habe, in einer sehr ruhigen Phase, wo nicht viel los war. Und dann gemerkt habe, als dann alles wieder anfuhr, okay, ist eigentlich, sind das zwei Termine zu viel die Woche. Und hatte auch schon angekündigt, okay, ich mache das jetzt bis zum Saisonende und dann ist gut. Und dann hat mich quasi der Stress aber überholt, bevor die Saison vorbei war. Ne, das kommt natürlich dazu. Und das andere Thema ist, was einerseits mit diesem Stille vom Alltagslärm, und damit ist ja Lärm gar nicht im physikalischen Sinne nur als Geräuschpegel, sondern auch mit Beschäftigung, Reizüberflutung in jeder Hinsicht.
Mit Gedankenlärm.
Genau, Gedankenlärm, das trifft es auch sehr gut, genau. Ne, das ist damit natürlich auch gemeint, und du hast eben was von Regeneration gesagt, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Man denkt manchmal, ja komm, die Woche ziehst du jetzt mal so durch und dann erholst du dich davon. Und wenn die Woche vorbei ist, sagt man aber, ja, geschafft, okay, weiter geht's genau so. Und diese Regeneration, die kommt nie. Ne, man schiebt die immer so vor sich her und denkt, ja gut, dann machst du das jetzt noch die drei Tage und dann erholst du dich. Und dann, ach ja, die zwei Tage zur Erholung, aber ja gut, hat ja jetzt auch geklappt, dann machst du das jetzt noch. Und man schiebt so diesen Berg vor sich her, ohne dass man mal irgendwie an der Mulde vorbeikommt, in dem man mal abladen kann. Und das ist, glaube ich, oft auch so ein bisschen das Problem. Ne? Man plant eigentlich für den Moment korrekt und denkt sich, ja gut, das ziehst du jetzt durch und dann erholst du dich. Aber das, dann erholst du dich, kommt nie. Und ich glaube, dass das auch so ein Ding ist, wo man, oder wo ich auf jeden Fall aufpassen muss, diesen Punkt nicht auszulassen, nicht zu skippen und zu sagen, ja, hat doch jetzt bis jetzt gut geklappt, sondern zu sagen, nee, du hast es jetzt geschafft und jetzt ist mal zwei Tage Ruhe. Ne? Und dieses Ding ist, glaube ich, was ich ganz oft vergesse und dann übergehe und dann eben sage, ja, du hast jetzt die zwei Tage, wo nichts ist, dann kannst du das ja noch machen. Nee, kannst du nicht, aber macht man leider trotzdem, ne?
Genau, und das haben, also es gibt nicht wenige Menschen, die das durchaus können. Die gehen ins Büro, haben so einen 9-to-5-Job und dann gucken sie Fernsehen und so. Das gibt's schon, aber es ist relativ selten geworden. Und wenn ich das so höre, in unserer Hörerschaft auch relativ selten. Es ist aber lohnenswert und schön, ne? Aber nicht so unser Alltag. Dieses, man müsste mal wieder einfach sich hinsetzen, habe ich in der letzten Zeit ja bekommen. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, ich habe es gerade völlig verdrängt gehabt, wenn ich es gesagt habe, warum das gerade ganz gut funktioniert, weil Kleinigkeit, bin im Juni operiert worden und konnte sowieso mich nicht viel bewegen und bin insgesamt ruhiger und langsamer geworden. Gezwungenermaßen habe ich viele Dinge einfach noch ablehnen müssen und ich habe, wie du jetzt vielleicht auch, mit einer guten Begründung sagen können, Leute, das geht jetzt gerade nicht. Alles Mögliche geht jetzt gerade nicht. So. Und als ich dann hätte sagen können, naja, das mit den Zähnen und dem Kiefer und all dem ganzen Kram wird gerade besser, wir sind noch lange nicht fertig, aber wird besser, hat mich Corona weggekickt, aber nicht ein bisschen, sondern ja auch richtig, ne? Und in den letzten Wochen hatte ich so viele Momente, wo ich auch mental gemerkt habe, also erst war ich körperlich quasi aufs Sofa geworfen worden von einer riesen Kiefer-OP. Kiefer, Oberkiefer ist ja völlig egal. Also mein ganzer Kopf ist verschraubt. Und danach von Corona und dieses physiologische oder dieses körperlich aufs Sofa geworfen werden, pathologische, hat dazu geführt, dass ich dann irgendwie festgestellt habe, erst als der Körper aufgehört hat, im Kreis zu laufen, ich bin mental auch völlig am Arsch. Also, während wir diese Sendung aufnehmen, fällt mir auf, dass ich letzte Woche schon gesagt habe, dass ich die Bilder, die ich letzte Woche hochgeladen habe, das erste Mal nicht zuerst im Freundeskreis zeige. Weil ich dem Freundeskreis, das ist für die, die vielleicht neu sind, die Online-Community zu diesem Podcast, in der jeder, könnt euch alle bei fotografietutgut.de, könnt euch da anmelden. Und im Freundeskreis haben wir eigentlich uns mal vorgenommen, immer vorher alles exklusiv und ein bisschen mehr und so, weil es ja dann doch engere Leute sind, die wir inzwischen auch gut kennen. Ich habe mich gezwungen, das nicht zu tun, weil ich gemerkt habe, es ist gerade zu viel, obwohl es ja auch nur eine halbe Stunde, gibt es dir Mühe, eine Stunde oder so, aber auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass ihr das Verständnis haben, wenn ich dann heute Morgen, übermorgen einfach mal komme und einen vernünftigen Modus finde. Und ich habe in der Zeit gemerkt, wo ich bin mental auch völlig am Ende und habe Two and a Half Men und Raumschiff Voyager angefangen zu gucken. Also habe mich da hingesetzt, Two and a Half Men können wir darüber diskutieren, das ist politisch von manchen Menschen, wir reden über Voyager. 2001 ist es, glaube ich, rausgekommen, ne? Ich habe es als Jugendlicher gesehen und Hab mal bei 1 angefangen. Hab ich noch nie gemacht. Ich bin völlig geflasht von Voyager gerade und gucke mir alte Star Trek-Sendungen an. Nicht jeden Tag. Ich bin wieder Vollzeit in der Arbeit. Ich habe auch so wieder viel angefangen. Aber jetzt gerade mache ich was, wo wir gerade bei dir von sprachen. Ich versuche unbedingt diesen Pegel zu halten. Ein bisschen leidet der Freundeskreis gerade darunter. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass wir zu jedem im Freundeskreis immer sagen, dass genau das gehen muss. Und ich freue mich, wenn ich dann wieder online bin. So, ne? Und es gibt ein paar andere Sachen, die ich weggelegt habe. Aber das große Glück war diese Erkrankung. Also erst der Kopf und dann Corona zum Ende nochmal. Und Corona ist ja dann mit nach Holland gekommen und da habe ich ja die totale Totenstille, also im Totenstille klingt so negativ, die wundervollste Stille seit vielen Jahren irgendwie wahrgenommen und auch fotografiert. Und das zu halten ist halt so wertvoll. Ne? So, hast du... Ist vielleicht zu früh gefragt, vielleicht kommt ein klares Nein, kann sein, aber hast du schon irgendeinen Moment gehabt, wo du gedacht hast, konkret oder mit dem Blick in die Zukunft, da könnte die Fotografie was tun?
Ja, bestimmt. Ich habe, also wo ich die Fotografie als unglaublich befreiend empfunden habe, war letzten Sonntag. Ich habe, Yomaro musste eine Filiale schließen. Und ich habe dann lange überlegt, ich hatte das zugesagt, dass ich da Fotos mache, bevor, also an dem Montag zugesagt, am Dienstag, wer weiß, vielleicht hängt es sogar noch am Ende zusammen. Ich habe ich merke, dass mein Kreislauf von heutigen Koffeinkonsum, okay. Ich war gestern spät im Bett und wenn man dann sehr müde ist und sehr viel Kaffee trinkt, dann, ich merke gerade, wie ich schon kribbelig werde, ich muss Koffeinpause machen. Genau, und ich hatte zugesagt, diese Fotos zu machen und dann am Dienstag kam das Vorflimmern und ich habe lange überlegt, soll ich das machen oder nicht. Habe dann vor mir selber eingeräumt, ich bin dann wahrscheinlich 2,5 Stunden da, ich nehme so viel Zeit vor Ort wie möglich und fotografiere aber so wenig wie möglich. Also ich plane ein, halbe bis ganze Stunde, am Ende war es dann schon eine Stunde, aktiv mich in der Rolle des Fotografen da zu sehen und den Rest der Zeit stehe ich rum und guck einfach nur und habe in dem Fall, wieder erwarten, super viel gequatscht, auch mit zwei Mädels von Yomaro, die auch witzigerweise über genau die Story da mit mir gesprochen haben. Es war ein total cooles Gespräch. Und in dem Modus, so dieses, ich bin da und ich weiß, ich mache hier ganz ruhig und wenn ich was sehe, ist gut und wenn nicht, dann nicht. Und in dem Modus habe ich das unglaublich genießen können. Und auf einmal funktioniert das auch mit irgendwie zu Menschen gehen, fragen, hey, ihr steht da gerade total cool, darf ich ein Foto machen und so weiter. Das hat da auf einmal total gut funktioniert, weil ich in so einen Leistungsdruck-Gleichgültigkeitsmodus gegangen bin. Also ich hatte überhaupt gar nicht den Anspruch von mir selber, irgendwas abzuliefern. Und dadurch war es ultra entspannt. Und da habe ich gedacht, ach cool, so kann sich das auch anfühlen. Und vielleicht schaffe ich das ja, diese Art von Fotografieren weiter für mich mitzunehmen, weil das unglaublich gut getan hat. Ja, da würde ich sagen, war Fotografie. Ich kann gar nicht genau sagen, was es war, aber am Ende war es halt ein sehr entspanntes Beobachten, rumstehen, quatschen und dann hat man aus dem Augenwinkel was gesehen, hat überlegt, vielleicht nehme ich das mit. Und wenn sich der Gedanke gefestigt hat, ist man hingegangen und hat versucht, das mitzunehmen. Und wenn der Moment sofort wieder vorbei war, war aber gar nicht so ein, oh, jetzt habe ich das verpasst, sondern so, ja, dann nicht der nächste Moment dann wieder. Und so dieser Modus, der hat extrem gut getan. Mal gucken, ob ich den mitnehmen kann, auf die Dauer. Aber, ja, das war auf jeden Fall spannend. Ich muss mal weiter da dranbleiben. Also gerade das Fotografie-Thema hat jetzt auch echt, was auch total geholfen hat, und da haben wir letztens eine Folge drüber gemacht, war, abgesehen von diesem Termin, habe ich gar nicht fotografiert. Ich habe eine Woche lang die Kamera erstmal nicht angefasst. Ich habe auch fast alles andere nicht angefasst. Ich habe wirklich super ruhig gemacht, aber auch so dieses, hey, du musst doch nicht jeden Tag fotografieren. Warum machst du das denn immer? Entspann dich mal. Wenn du was siehst, machst du ein Bild. Also natürlich habe ich mal zwischendurch irgendwie ein Foto von einer meiner Töchter gemacht, wenn die wieder irgendwas Lustiges gemacht haben oder sich verrückt angemalt haben. Aber es war nicht so dieses, ah, jetzt aber noch, hast du jetzt Zeit, jetzt mal eine halbe Stunde fotografieren gehen, wäre doch total gut. Nee, lass mal weg. Das war auch eine gute Erkenntnis irgendwie insgesamt, das auch mal einfach einen Tag lang lassen zu können, ohne dass es wehtut oder sich nach verschwendeter Zeit oder ausgelassenen Möglichkeiten angefühlt hat. Wolltest du was sagen?
Ja, ich mir fällt da gerade ein Satz ein. Ich habe dieser Tage, werde ich irgendwann rumbeworfen mit Mindclass-Nachrichten. Mhm. Also vom Mindclass-Podcast. Ich weiß nicht, woher es kommt, ob der irgendwo hochgepoppt ist, ob der irgendwo beworben worden ist oder irgendwie, keine Ahnung, aber viele von euch melden sich auf den Podcast und dadurch habe ich auch wieder so ein paar Zitate im Kopf. Und der Steffen kam irgendwann mit dieser Geschichte, bist du in deinem Wasser? Kennst du das? Hast du das vielleicht sogar gehört?
Ich hab das mal gehört, ja.
Das ist ja so ein Begriff dafür. Du kannst natürlich jetzt ins Schwimmbad gehen, was gefliest ist, und schwimmen gehen. Du kannst in den See gehen. Du kannst versuchen zu tauchen. Das geht nicht lange. Du kannst dir aber auch eine Schnorchelausrüstung anziehen, wenn du da hingehörst. Also wenn der Fisch bist, der in seinem Wasser ist, dann hast du gar keinen Stress damit. Wo andere sich vorbereiten müssen, machen müssen, Theater haben, Druck haben, im wahrsten Sinne des Wortes Druck haben, oder halt auch wie schnell wieder hoch müssen und so. Oder an der Oberfläche bleiben, überhaupt erstmal schwimmen können und so. All diese Dinge fallen ja weg, wenn du dahin gehörst. Und das ist nicht 100% der Inhalt der Episode gewesen, aber da musste ich gerade so dran denken, weil dieser Modus, ohne schlimmen Druck irgendwo rumzulaufen, dann bist du in deinem Wasser. Und wenn ich, wir nehmen jetzt Steffen, ich habe den letzte Woche schon mal zitiert oder benannt, deswegen müssen wir jetzt aufpassen, den nicht jetzt zu sehr auf die Bühne zu heben, aber ich erlebe den ja nur auch so zwischendurch immer mal wieder, und der lebt ein Leben, was nach dem, was wir heute reden, so eigentlich nicht lebbar ist. Geht eigentlich nicht. So, also mit dem, was wir heute über Stress gesprochen haben, ist das eigentlich nicht möglich. Sicherlich hat er es auch immer mal wieder übertrieben, aber in der meisten Zeit kann der mir, wenn ich dann sorgenvoll komme mit so einem Satz, wirklich plausibel erklären, nö, ich bin da voll in meinem Wasser, da fahre ich da morgens hin, dann habe ich da nette Leute, dann fotografiere ich die und dann fahre ich wieder zurück. Klar gibt es stressige Momente, richtig stressige Momente, aber der Umgang damit, wie gesagt, in seinem Wasser zu sein, ob das bei dir die Bühne ist, du hast irgendwann mal gesagt, die Gang, stresst mich nicht, ich weiß nicht, was noch so ist, ja. Aber also die Gang, cool, und The Gang, die Band von Michael, oder die Musik stresst mich nicht, hast du vielleicht sogar gesagt, weiß ich gar nicht, aber auf der Bühne sein, auf der... So, genau, das stresst gar nicht. Überleg mal, wenn ich mich jetzt auf so eine scheiß Bühne stelle, hallo zusammen.
Ja, ja, das ist mein Wasser auf der Bühne. Also klar, was stresst ist, nervige Telefonate führen, über Dinge diskutieren müssen, über die man eigentlich...
Ja, aber das ist nicht...
Genau. Das ist nicht mein Wasser, aber auf die Bühne zu gehen oder ein Instrument in der Hand zu haben, eine Probe zu spielen, das ist alles, das ist Wasser.
Und genau herauszufinden, was ist mein Wasser, das war damals so ein bisschen die Inhaltlichkeit von dem Ganzen, das ist das Besondere, und dass man es nicht künstlich auflädt. Also wenn ich mich in der Fotografie wohlfühle, die ganzen super minimalistischen Bilder dieser Tage, du hast ja heute gesehen, diese 6, die aktuell online sind, bei Falk Frasser auf Instagram, die sprechen sehr stark von meinem Wasser, weil einfach gar nichts war. Also mein Wasser ist wirklich so Ruhe, und zu versuchen, Ruhe mitzunehmen. Das lässt halt manchmal auch nichts drauf auf dem Bild, aber das macht es dann manchmal auch aus. Ne? Oder halt eine intensive Menschenbegegnung. Das sind, glaube ich, meine beiden Wasser, in denen ich mich wirklich wohlfühle, die ich aber beide, glaube ich, anders lebe, als der weite Teil der Fotografie oder der Fotografin und Fotografin das lebt. Und ich glaube, die große Kunst ist herauszufinden, was ist mein Wasser? Und wenn du dadurch, dass du dir keinen Druck gemacht hast, da rumgelaufen bist und genau das gemacht hast, was wir eigentlich vorher als mehr oder weniger unmöglich befunden haben, nämlich Leute anquatschen, ey, darf ich mal fotografieren und so, dann sind sowas kleine Hinweise. Ne? Nicht, dass du jetzt rumrennst und jeden Tag Leute anquatscht, darum geht's nicht, aber diese Modi zu finden, fürs ganze Leben, sich relativ viel im Wasser zu bewegen und bei den Dingern, die dann unter Wasser einem doch die Luft nehmen, vielleicht zu sagen, willst du jemand anders machen? Ja, lass irgendwen klingt jetzt, das, ich will ja nicht kein, aber wir reden jetzt ja von dir als Zuhörerin oder Zuhörer. Wenn du Stress hast, wenn du es liebst, Fassaden zu renovieren. Ich will weg von Michael, um dem keine komischen Ratschläge hier zu geben. Du hast es aber, die Abrechnung der Steuer zu machen, gib's halt ab. Und versuche irgendwie deinen Job so zu gestalten oder das Leben drumherum, also die Notwendigkeit von Geld zum Beispiel, dass du jemanden beauftragen kannst, deine Abrechnung zu machen. Das ist so das, wo ich dann immer wieder sagen muss, das ist so wertvoll und wir übersehen es immer. Wir machen uns gerade unser kleines Nest total schön mit unserer kleinen Mietwohnung und genießen es total und haben ganz viele Gespräche mit denen, die gerade Häuser bauen und sich so tief reinsetzen, sowohl in die Schuldenlast als auch den damit verbundenen Stress, dieses Geld heranzubringen. Diesen unglaublichen Versorgungsstress für Frauen und Kinder quasi noch. Das klingt jetzt, als wäre immer nur der Mann das Geld verdient. Ich glaube, ihr versteht das richtig und wisst, von wem es kommt. Ne? Aber so. Und an diesen Punkten einfach so ganzheitlich rumzuschrauben, das finde ich so wertvoll. Wenn man sich dann traut, ohne vorher schon zu sagen, ich muss was abschneiden, kaputt machen, ganz frei zu sagen, jetzt überlege ich mal, was sind die Dinge, die gut tun und was geht halt auch gar nicht. Weil es ist völlig okay, zu einzigen Punkten zu sagen, die stressen mich so sehr, dann muss sie jemand anders machen. Oder auch die Partnerin oder der Partner. Auch so ein Ding, ne? Ganz oft können wir das eine und das andere unterschiedlich gut und in so einem neuen, das ist schon relativ neu, Wunsch immer 50-50 zu machen, machen wir Dinge, die wir ganz schlimm finden. Alle beide meistens, also alle beiden auf der Seite der Partnerschaft, machen häufig Dinge, die sie voll scheiße finden. Was spricht denn dagegen, dass der eine oder auch die eine sich ums Auto kümmert und der oder die andere halt die Fenster putzt oder so. Also das ist jetzt ein völlig banales Beispiel, aber ich glaube, wir haben alle Fenster und die meisten von uns haben ein Auto. Das sind beide Sachen, die irgendwie passieren müssen, sonst ist das Auto halt kaputt oder leer oder was auch immer. Und da können wir alle sehr viel besser werden, uns einfach mal hinzusetzen. Und wann setzen wir uns hin? Die Zeit müssen wir uns nehmen. Zu überlegen, wo gehöre ich hin? Was ist denn das? Was ist mein Wasser? Klingt sehr theatralisch aber oder sehr poetisch, aber ich finde, das passt ganz gut. Und die Zeit sich zu nehmen, ist ja schon eine Kunst. Das ist ja der Grund, warum ich seit Jahren zusehe, in dieser Herbst- und Winterzeit fast schon ritualisiert, irgendwo an Orte zu fahren, wo nicht viel los ist.
Ja, absolut. Das ist die lange, habe ich was ausgemacht? Nö, ne? Das ist ein guter Gedanke. Überhaupt dieser ganze Gedanke auch mit dem, was ist mein Wasser, wo fühle ich mich wohl und wie kann ich irgendwie möglichst viel von den Dingen, vielleicht kann man auch viele Dinge, die in einem bestimmten Konzept sich nicht gut anfühlen, in den Wohlfühlbereich holen, wenn man die korrekt gut einbindet. So, ne? Das glaube ich auch ein guter Gedanke.
Ja, gut einbindet oder gut einbindet und ganz viel ist ja auch Stoizismus oder ich lese gerade dieses Buch Let Them, falls ihr da noch nichts von gehört habt, googelt das mal gerade kurz, wenn ihr Bock drauf habt. Kennst du das?
Nee.
Let Them, die Let Them Theorie heißt das Buch. Wenn wir davon ausgehen, dass wir, du kannst mit mir sprechen, aber das, was ich tue, am Ende nicht so richtig beeinflussen. So. Also bei uns ist jetzt, wir sind sehr eng, du kannst die Dame da drüben wahrscheinlich nicht so beeinflussen jetzt gerade. Deine Gedanken aber schon. Und das vergessen wir viel. Wenn wir davon sprechen, was kann ich denn verändern und wie kann ich mein Wasser mehr reinholen, wie kann ich damit umgehen, was nicht mehr Wasser ist, da vergessen wir immer, wie viel Macht wir haben, wenn wir uns hinsetzen und wirklich gelenkt unsere Gedanken mal einen Raum geben, irgendwie Dinge besser zu machen, als sie eigentlich sind. Ich rede nicht von Schönreden, sondern wirklich daran arbeiten. So. Das funktioniert. Nicht immer. Und wenn es nichts hilft, dann muss es jemand anders machen. Wir sind in so einer Lösung, du kannst fast alles abgeben. So.
Ja, naja, genau. Das ist wichtig zu wissen, dass man nicht daran. Aber das ist gar nicht so einfach, das dann am Ende umzusetzen. Ne? Das ist halt immer der Weg, sich so wirklich zu hinterfragen und immer selber zu beobachten, okay, muss ich das denn jetzt machen oder kann ich das abgeben? Ne? Das hat ja auch viel mit Verantwortung und Kontrolle zu tun, also die man haben möchte und ne, da stecken ganz viele Mechanismen drin, die eventuell einem da schon mal auch im Weg stehen.
Ja, und unser Leben, ich finde es total wertvoll, unser Leben als Kunst zu bezeichnen, weil, also wir programmieren uns ja durch Wording, das ist ja klar, ne? So, also alles, was wir sagen, führt dazu, wie wir es machen. Ja. Die Grenze deiner Worte sind die Grenzen deiner Welt, das ist auch von Steffen. Situation, dass du zu mir sagst, das ist gar nicht so einfach, ist deutlich desaströser, als wenn du sagen würdest, das ist die große Kunst. Und das ist genau das Gleiche inhaltlich. Es ist genau das Gleiche. Die große Kunst ist, jetzt den richtigen Weg zu finden und dann gehst du da ran, wie so ein Maler an seine Leinwand und versuchst, lass die anderen lachen, wenn sie es zu albern finden. Dann sollen sie weiter ihren Stress machen. Aber wenn sie erleben, ich meine, hey, du bist Musiker, du stehst auf der Bühne, du hast mit Texten und Melodien zu tun, du bist eigentlich ein Urquell von Kreativität. Wer soll es denn hinkriegen, wenn nicht du? Wirklich mit einer tiefen Kreativität dieses künstlerische Leben, das ist immer künstlerisch, auch wenn du Maler bist. Also wenn du Anstreichermaler bist, meine ich jetzt, ne? Also Fassadenmaler. Das Leben ist eigentlich voll geil. Und wenn wir sagen, es ist gar nicht so einfach oder noch schlimmer, ganz schön schwer, dann ist es ungleich schwieriger, als wenn wir sagen, das ist die große Kunst. So.
Wobei auch das natürlich jetzt eine Konzeptfrage ist. Um das mal kurz, aber du hast natürlich grundsätzlich recht. Aber manchmal ist so ein Ausdruck ja nur ein Teil eines tieferen Gedankens. Ne? Und für mich ist zu sagen, das ist die große Kunst, fühlt sich für mich zum Beispiel viel blockierender an, weil ich diesen Vorgang damit auf eine Bühne hebe, die ich dafür nicht sehe. Und dafür, wenn ich sage, das ist gar nicht so einfach, nehme ich mir selber den Druck raus, wenn ich es nicht von heute auf morgen schaffe, weil ich mir damit die Rechtfertigung dafür gebe, dass es nicht innerhalb von 5 Minuten gelöst sein muss, das Problem, weil es nämlich nicht einfach ist. Wäre es einfach, müsste ich vor mir selber rechtfertigen, warum ich es nicht schon längst gelöst habe. Weißt du, das ist so, da stecken noch ganz andere Gedanken als,
aber, ja. Aber es geht mir ja nicht darum, dieses kleine Ding als die große Kunst zu bezeichnen, sondern das gesamte Leben zu rocken.
Ja, eben.
Ja, aber das gehört auf so eine große Bühne. Was gibt's denn Wichtigeres als dein Leben? Deine Kinder, deine Frau, wir alle, viele von unseren Hörerinnen und Hörern, kriegen ein Problem, wenn du dein Leben nicht mehr führen kannst, weil du krank im Krankenhaus liegst oder krank bist oder wenn es alles und so weiter und so fort. Und was gibt's denn für eine größere Kunst, als das Leben zu leben? Und das hinzubekommen, wovon wir gerade sprachen, ist ja so das Ziel. Ich finde, die Bühne kann nicht groß genug sein für, das ist die große Kunst.
Das ist richtig, aber zum Beispiel würde ich für mich zum Beispiel sagen, wenn du mir sagst, das ist die große Kunst, würde das bei mir auslösen, die allerwenigsten Menschen würde man als große Künstler, weißt du, das ist die große Kunst, ist oft ein Ausdruck für einen utopischen Zustand. Natürlich ist es schön, danach zu streben. Aber wenn ich sage, das ist die große Kunst, sehe ich da eine Utopie. Und Utopien haben oft die Eigenart, dass sie eben nicht zu erreichen sind. Sonst wären es keine Utopien. Ne? Das ist ja in der Definition begriffen. Und das löst, weißt du, das ist so ein bisschen was, so woher nimmst du deine Wording-Tradition, so woher tradiert deine ganze Sprache und was für Konnotationen hat das alles, und das, dann kann so ein Ausspruch halt auch schon mal, und bei mir löst er genau das Gegenteil aus. Wenn ich das die große Kunst höre, denke ich, okay, dann ist das aber den großen Künstlern vorbehalten, die zu vollenden sozusagen. Ne? In dem Moment, wo ich mir sage, das ist gar nicht so einfach, weiß ich, es ist nicht unmöglich, sonst hätte ich gesagt, das ist unmöglich, es ist gar nicht so einfach. Das triggert in mir eher so den, ich mag Rätsel und ich möchte die Lösung für dieses gar nicht so einfache Ding. Wenn es so einfach ist, dann A, müsste ich mich fragen, warum habe ich es nicht längst geschafft? B ist so ein bisschen langweilig, weißt du, das ist so, ja, das triggert bei mir so ein bisschen den Forscher. Ja. Aber, da möchtest du dazu noch was sagen? Ansonsten hätte ich nämlich, ja.
Einen kurzen Satz. Ja, passt total. Es ist die große Herausforderung, ist dann vielleicht ein gemeinsamer Nenner.
Ja.
Weil mich inspiriert nicht das Suchen nach der Lösung, also das gehört für mich voll dazu, ich finde Lösungen suchen so voll geil. Ein lösungsorientiertes Leben ist voll toll, aber was bei dir das macht, macht bei mir Kunst tatsächlich.
Ja.
Also ich bin davon tatsächlich total fasziniert und damit ist es für mich hochmotivierend. Aber du wolltest was sagen.
Nee, ich finde, das war ein schönes Wort. Ich wollte nämlich Schlusswort machen. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass 15:56 ist und wir wollten bis 16 Uhr aufnehmen. Und ich glaube, das würde hinsichtlich dieses ganzen Themas Sinn haben, wenn wir jetzt gleich noch zwei Atemzüge nehmen können und es dann gemütlich zu P7 aufmachen, anstatt hier bis Ultimo aufzunehmen und dann schon wieder in den Stress zu geraten, den wir eigentlich beide gar nicht wollen. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, nehmen wir als Fazit mit, wir sollten alle viel besser auf uns aufpassen, auf unseren Stressfaktor und auf die Phasen, in denen wir uns von dem erholen können, was wir uns vielleicht zwischendurch dann terminlich schon mal auferlegt haben. Und vor allem gucken, ob jeder dieser auferlegten Termine uns wirklich am Ende gut tut oder ob da vielleicht auch was bei ist, womit wir uns selber eher schaden, als gut zu tun. So schön es sich vielleicht für den ersten Moment anfühlt, da zugesagt zu haben oder den angenommen zu haben, den Termin.
Das ist ein Thema, was viele bewegt, weiß ich so, deswegen scheut euch nicht, uns zu schreiben oder irgendwie damit umzugehen oder zu kommentieren oder was auch immer. Danke für deine Offenheit. Es war mir ein Fest und du musst jetzt zum Parkplatz. Du kommst da ein bisschen runter, bist von mir nicht voll gelabert, weil ich muss auch hier vorne in den Zeitungsladen und mir noch einen Kaffee holen und dann fahre ich nach Hause, weil ich möchte keinen Stress haben.
Das ist ein sehr guter Plan. Und ich werde auf dem Weg, glaube ich, noch gucken, ob ich an der Toilette vorbeikomme, um diesen Stress auch noch loszuwerden. Das ist wunderbar, da machen wir das gemeinsam. Ihr Lieben, bleibt gesund und munter, stresst euch nicht zu sehr. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn alles so läuft wie geplant, mit 60 Minuten. Wo, wissen wir noch nicht und deswegen verraten wir es auch noch nicht. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Ciao. When I open my eyes, hope that you're by my side.